Hallo und herzlich willkommen zu unserer 37. Folge des Podcasts Psychiatrie im Alltag. Wir sind Andreas
und Werner.
Heute geht es um metakognitive Therapie. Und jetzt muss man genau hinhören. Metakognitive Therapie ist nämlich was anderes als metakognitives Training. Metakognitive Therapie ist auch ein Verfahren der dritten Welle der Psychotherapie. Und vorweg, es geht um einen anderen Umgang mit den eigenen negativen Gedanken und Überzeugungen als vielleicht in anderen bereits vorgestellten Therapieverfahren. Ja, zuletzt hatten wir das metakognitive Training.
Genau. Man muss ja sagen, beide Ansätze führen ja auch diesen Begriff metakognitiv im Namen. Und vielleicht gibt es ja doch gewisse Parallelen. Und dazu, denke ich, werden wir heute vielleicht auch was erfahren. Und dazu haben wir einen guten Experten eingeladen, Professor Dr. Sebastian Pilkram vom MCT-Institut Deutschland. MCT, die Abkürzung für metakognitive Therapie. Genau. Hallo, Professor Pilkram.
Hallo. Hallo. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, super, dass es geklappt hat, ja. Denn normalerweise kennen wir ja viele unserer Teilnehmer.
Genau, normal kennen wir viele und bei Ihnen war es jetzt nicht so. Wir hatten echt eine Lücke. Wir kennen uns nämlich überhaupt nicht aus mit metakognitiver Therapie.
Ich habe ja immer gedacht, MCT ist die Abkürzung im Englischen von metakognitivem Training und habe dann schon gedacht, typischer Denkfehler, da gut, dass ich mal was lerne beim Podcast. So. Und es ist ein eigenes Therapieverfahren und wir mussten tatsächlich googeln. Und haben dann tatsächlich, einen führenden Forscher aus diesem Bereich gefunden, der das macht. Aber vielleicht noch so ein paar Sachen, wer jetzt unser Gesprächsgast ist. Also ich habe es schon verraten, sie beschäftigen sich auf jeden Fall auch empirisch mit neuen Modellen im Bereich der metakognitiven Therapie, haben im Bereich der Neurowissenschaften und der Sportpsychologie promoviert, sind Dozent an der Psychologie im Fernstudium der Internationalen Hochschule EU und das finde ich auch ganz schön, sind auch Praktiker. Sie sind Berater für betriebliches Gesundheitsmanagement und als niedergelassener Psychotherapeut in einer eigenen Praxis in Hannover tätig. Aber vielleicht gibt es noch spannendere Sachen als was ich jetzt nicht von der Homepage abgelesen habe.
Ja, viel mehr habe ich da tatsächlich nicht mehr zu bieten. Auf dem Professionellen habe ich sonst gar nichts mehr zu bieten. Ich bin sonst noch Papa, das mache ich noch ganz gern, sehr gern. Und ich bin Kaffee-Nerd geworden, das habe ich auch gemerkt. Ich kann mich stundenlang mit meiner Kaffeemaschine beschäftigen.
Aber das kann ich auch, das haben wir gemeinsam.
Kann man das nicht im Rahmen der metakognitiven Therapie dann irgendwann wegschieben, diesen komischen Gedanken an die Kaffeemaschine?
Oh, da sind wir schon an einem ganz spannenden Punkt. Das würden wir nie machen. Das würden wir nie machen in der MCT.
Ja, und da hat der Werner schon so ein bisschen was abgeräumt, was jetzt unser Laienwissen ist. Also wir haben ja versucht herauszufinden, was ist es denn eine metakognitive Therapie? Und ich habe dann irgendwie so ein bisschen gegoogelt und habe dann gesagt, das ist sowas wie so ein Gedankenstopp 2.0. Man sagt einfach, der Gedanke ist es gar nicht wert, darüber nachzudenken und lernt Techniken, wie man den los wird. Aber das ist bestimmt total falsch.
Ich habe das auch gedacht. Ich kenne Gedankenstopp als eine Technik der ersten Welle der Verhaltenstherapie. Ja. Ich weiß, ob das überhaupt schon kognitiv war. Dann habe ich mir gedacht, diese MCT, wenn man da sozusagen das Denken selber in die Hand nimmt und dann auch sozusagen lästiges Grübeln abschaltet, ist sowas. Oder wie Gedankenstopp aus der ersten Welle. So ganz unfachlich erstmal gedacht. Als allererstes habe ich eben sogar gedacht, so ähnlich wie du, das ist sozusagen die Therapieform vom metakognitiven Training sozusagen. Wenn man metakognitives Training in so einer Einzelsitzung macht, dann sagt man dazu metakognitive Therapie.
Aber jetzt haben wir ja Gott sei Dank einen Beruf.
Also alles falsch, aber jetzt können wir alles richtig sagen.
Genau, was ist denn jetzt wirklich metakognitive Therapie? Ja. Was macht den Unterschied aus, vielleicht auch zum metakognitiven Training? Und warum will es dann auch noch dritte Welle sein? Also wenn es doch eigentlich wahrscheinlich gar nicht Gedankenstopp 2.0 ist.
Genau, also wo fangen wir jetzt an?
Ja.
Okay, also was wir bei der MCT eigentlich machen wollen oder was da die Idee ist, ist, oder das ganze Metakognitive heißt ja, ist ja eigentlich Gedanken über Gedanken. Ja, also viele Patienten, die sich so viel sorgen und die grübeln, so als in der Depression haben wir das, in der generalisierten Angststörung haben wir das ja ganz viel, diese nennt man ja auch die Sorgenkrankheit, also sich immer über das Sorgen machen, über jenes Sorgen machen.
Ja.
Und die sagen ja, die machen sich ganz viele Gedanken über ihre Gedanken. Also wenn das mit dem Grübeln nicht aufhört, dann werde ich ja völlig verrückt. Dann habe ich irgendwann, geht mein Hirn dran kaputt oder ich kriege einen Herzinfarkt oder ähnliches. Ja, das ist ja immer diese Gedanken über Gedanken. Und es ist erstaunlich, wenn man hinguckt, wie häufig wirklich das Grübeln und dieses Sorgen zentral in der psychischen Störung ist.
Ja.
Mhm. Und was ja in der MCT ist, ist, wir gehen anders damit ran, weil das Erste, was die Patienten sagen, wenn ich sage, ja, und bringt ihnen das Sorgen was, dann ist ja ganz häufig, nee. Und dann frage ich, ja, warum lassen sie es dann nicht? Ja, und dann sage ich, ja.
Ich glaube, jeder Mensch, der nachts um 2 Uhr wach wird und anfängt zu grübeln, weiß, dass das eigentlich dumm ist oder Quatsch ist, aber trotzdem sagt man nicht, ach, ist Quatsch, und dann schläft man munter wieder weiter, ein.
Das klappt doch irgendwie nicht, oder?
Oder?
Naja, ist ja andersrum. Also das ist immer die Idee, ich habe da keine Kontrolle drüber, ne? Wie Sie jetzt auch sagen, ne? Ich bin dann nachts um 2 da, wo ich auch sage, ne, nachts um 2 grübeln halt ich persönlich immer noch für das Härteste, weil da ist ja nichts, was irgendwie drumherum ist. Ja. Aber trotzdem, sagen wir mal, sie grübeln über wirklich was ganz, ganz Ernstes, was sie schon seit langem beschäftigt, was weiß ich, häufig geht meine Firma jetzt doch pleite oder liebt mich mein Partner oder das sind ja immer die Fragen oder so klassische Themen. Ja, aber wenn ich die Leute dann frage, ja, und was machen sie, wenn das Telefon klingelt? Dann gehe ich ran. Und was ist da mit dem Gedanken? Ja, der ist dann weg.
Stimmt. Ja, und das Problem
ist,
da klingelt das Telefon nicht, ne?
Ja, man macht ja extra manchmal sowas. Man kann ja aufstehen und kann dann, was weiß ich, Fernsehen gucken und dann ist aber...
Zur Nacht kommen geschlafen. Wir gleich noch, das bauen wir gleich nochmal mit ein. Aber was hier der wichtige Punkt ist, wenn wir sagen, hier was, also... ans Telefon kann ich gehen, der Gedanke ist weg. Wer kontrolliert denn das dann?
Ja.
Das bin ja ich. Ich entscheide, ich gehe jetzt ans Telefon. Das ist mir wichtiger. Ja. Das gibt eine Priorität. Und das heißt, ich kann das kontrollieren.
Das heißt, ich könnte auch mit etwas Übung vielleicht schaffen zu sagen, auch wenn kein Telefon nachts um 2 geht, ich kann das kontrollieren. Also ich kann auch sagen, ich will jetzt schlafen, das ist mir wichtiger.
Genau, also wir wollten ein bisschen anders gehen wir an die Sache ran. Was wir schaffen wollen, ist, dass wir erstmal einen gewissen Abstand, also mal diesen Schritt zurück vom Gedanken kriegen. Ne? Dass wir auch merken, das ist erstmal nur ein Gedanke.
Mhm.
Ja, und dieser Gedanke ist völlig egal, ob es jetzt darum geht, eigentlich würde ich jetzt gern schlafen oder geht meine Firma pleite oder habe ich für morgen alles geplant oder wie auch immer. Das ist erstmal einfach nur ein Gedanke. Und ich kann völlig entscheiden, gehe ich jetzt auf diesen Gedanken ein oder lasse ich das bleiben?
Mhm.
Ja, und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und da arbeiten wir in der MCT ganz gern mit Metaphern. Und die helfen dem Patienten dann manchmal auch auf dieses Meta-Level zu kommen. Also sozusagen auf diese Meta-Ebene hochzukommen, um dann auf die Sache drauf zu gucken. Meine Lieblingsmetapher, muss ich zugeben, ist die vom nervigen Kind, also dieses quengelige Kind im Supermarkt. Das hat jeder schon mal erlebt, dass man irgendwie im Supermarkt ist, also ob man selbst jetzt als Elternteil erlebt hat oder nur als Zuschauer, aber es gibt immer mal wieder dieses Kind, das einfach komplett abdreht und halt irgendwie die jetzt die Schokolade will oder irgendwas will das Kind. Und das zugehörige Elternteil will das nicht. Ja, und dann mit auf den Boden schmeißen, alles drum und dran. Und dann kann man ja verschiedene Sachen machen. Man kann zu dem Kind hingehen, es anschreien und sagen, was ist das nur für eine blöde Idee, wird es aber höchstwahrscheinlich nicht besser machen.
Wir meinen jetzt, das Beispiel ist jetzt gedacht, dass man selber das Elternteil wäre von dem Kind, oder?
Genau, das nervige Kind ist letztendlich der Gedanke, der uns wach hält. Das ist der Sorgen- oder Grübelgedanke.
Ah, ja. Okay.
Und ich kann hingehen bringt nichts. Ne? Wenn ich das Kind jetzt irgendwie anschreie, dadurch hört es bestimmt nicht auf zu schreien. Mhm. Ja, ich kann andersrum, kann ich auch dem Kind dann alle Schokolade und Süßigkeiten, Eis, Zeitschriften und was es auch immer alles gibt, haben will, geben. Dann ist vielleicht kurz still, aber das kommt der garantiert wieder. Und was machen alle erfahrenen Kinderbetreuer, sage ich jetzt mal, wer auch immer mit dem Kind unterwegs ist? Wenn es richtig gut läuft, ist es doch so, man lässt das Kind eigentlich so ein bisschen links liegen. Man weiß, es ist da, aber man macht gar nichts damit. Und dann ist es doch erstaunlich, wie früh das Kind dann doch, wie schnell das Kind dann doch wieder am Einkaufswagen zwar beleidigt mitläuft, aber dann doch auch irgendwie mitläuft.
Ja.
Und die Idee wollen wir auch mit dem Gedanken machen. Ja? Also es geht darum, der Gedanke ist da, wir wissen es auch, aber wir müssen da nicht drauf eingehen. Der Gedanke darf da im Hinterkopf bleiben, der darf da rumwüten, wie auch immer, aber nur weil der Gedanke da ist, heißt das noch lange nicht, dass ich mich auch um den Gedanken kümmern muss.
Ja. Ist es jetzt so, wir reden ja viel über die Gedanken jetzt, dass die Therapie, wenn sie jetzt praktisch stattfindet, dass dann auch die Inhalte gar nicht so vorkommen?
Ja, also wir reden extrem selten eigentlich, also am Anfang natürlich, wir müssen die Patienten ja kennenlernen, die Probatorik läuft da wie in jeder anderen Therapie auch, Biografie und so weiter schon, aber in der Therapie selbst sind die Inhalte der Gedanken relativ unwichtig. Ja, weil es geht ja eben darum, wie gehen wir damit um? Und das macht sozusagen, also um da das Modell jetzt genau zu besprechen, das würde es hier sprengen, aber deswegen ist es manchmal bei PTSD ein extrem beliebtes Mittel, weil wir nicht über das Trauma selbst sprechen müssen.
Posttraumatische Belastungsstörung.
Ach so, Entschuldigung, genau. PTBS, PTSD, posttraumatische Belastungsstörung. Ja. Da müssen wir eben nicht über das Trauma selbst sprechen, was für viele Patienten und manchmal ja auch für die Therapeuten, Therapeutin auch äußerst hilfreich ist.
Um bei dem Kindbeispiel zu bleiben, man würde dann nicht über das Thema Eis und
Schokolade
und Gesundheit und sowas, genau. Oder hast doch gestern schon mal Eis bekommen oder sowas, würde man nicht machen dann.
Genau.
Ganz genau.
Ich meine, das ist ja wirklich ein echter Vorteil für die Therapie von posttraumatischer Belastungsstörung, ist plausibel, dass man über den Inhalt gar nicht sprechen muss. Und ich finde es auch nachvollziehbar, weil ich denke, so die typischen Grübelgedanken, die Inhalte sind ja auch austauschbar. Also während man die Nacht vielleicht darüber grübelt, ob, was weiß ich nicht, der Partner einen liebt, wenn man dann am nächsten Tag einen tollen Tag mit seinem Partner hatte und das geklärt ist, dann grübelt man vielleicht darüber, ob nicht das Auto kaputt geht oder, was weiß ich nicht, die Bank den Immobilienkredit kündigt. Und wenn man dann sieht, dass das auch nicht passiert ist. Also ich glaube, die Inhalte sind ja auch relativ austauschbar beim Grübeln. Und deswegen macht es auch wahrscheinlich eher gar nicht so viel Sinn, über die Inhalte zu sprechen, zumindest bei den typischen Gedanken, die einen quälen. So, jetzt mal Trauma was anderes, aber auch da hat es ja Vorteile, nicht über die eigentliche traumatisierende Situation zu sprechen. Also ein cooles Feature von diesem Behandlungsverfahren. Vielleicht gar nicht sich auf den Inhalt zu fokussieren, sondern und den auch noch aufzuwerten, indem man darüber spricht oder vielleicht auch noch zu aktualisieren, wie bei dem Trauma, sondern sich eher darüber auseinanderzusetzen, auf dieser Metaebene. Ja, wenn der Gedanke dich nervt und du dich entscheiden kannst, warum fokussierst du dich nicht auf was anderes? Und wahrscheinlich kann man das lernen, oder? Wenn man das.
Ja, genau. Also es geht ja darum, das im Training immer wieder anzuwenden. Ne? Also über diese Techniken, also versuchen wir eben die Patienten auf das Meta-Level zu kriegen, damit sie dann von oben drauf gucken können. Und dann ist halt das Wichtige, oder also der erste wichtige Schritt ist, diese Unkontrollierbarkeit loszuwerden. Ja, also weil ja, wir alle kennen das ja vom Ohrwurm anfangend, ja, auch aus dem Alltag, dass sie denken, oh, ich werde das einfach nicht los. Ja, also dieser Gedanke kommt immer wieder oder dieser Ohrwurm kommt immer wieder, das kennen wir alle. Mhm. Aber wir alle wissen auch, dieser Ohrwurm ist irgendwann weg. Ja, ist egal, wie oft ich mir vorgesucht habe, irgendwann, wenn ich jetzt eingeschlafen bin, der ist weg, der bleibt ja nicht für immer. Ja, und da den Patienten eben zu zeigen, nee, da können wir mit arbeiten. Ne? Dieser Gedanke kommt hoch, der poppt auf, das kann wohl passieren, aber niemand sagt, dass ich mich dann mit dem auch auseinandersetzen muss. Und ich weiß, in meinem allerersten Workshop zu MCT hat damals der Dozent eben gesagt, wenn er mit Patienten spricht, die dann schon eine Weile dabei sind, grübeln Sie gerade? Und dann sagen Patienten, ja, machen Sie was Besseres. Und das habe ich mir bis heute gemerkt, weil ich fand es wirklich so einfach, aber es stimmt ja.
Aber es muss ja irgendwelche Techniken geben, dass man was Besseres machen
kann. Werner sucht den Gedankenstopp 2.0.
Genau.
Also gut, das eine ist, ich muss natürlich erstmal, und das ist ja auch sehr entlastend, wenn ich überhaupt wieder das Gefühl von Kontrolle bekomme.
Ja, okay. Ja,
also das ist ja was, das kennen wir ja auch unabhängig von vielleicht Gedanken. Wenn man das Gefühl hat, man hat keine Macht über die eigene Situation, über keine Kontrolle, über das, was mit einem oder um einen geschieht, ist das grundsätzlich mal unangenehm. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es natürlich deutlich angenehmer ist, das Gefühl zu haben, ich habe dann Einfluss drauf. So. Mhm. Und aber trotzdem, also das ist so plausibel, wenn das muss ja trotzdem, muss man es ja irgendwie trainieren, dass es dann auch gelingt. Also das
genau, also das Erste, was wir mit dem Patienten machen, ist eben dieses Üben, auf dieses Level zu kommen, auf das Meta-Level zu kommen.
Ach so, überhaupt erstmal auf das Level zu kommen. Das ist schon mal ein Trainingsinhalt dann. So.
Genau, also da geht es eben drum, das ist da, wo wir mit den Metaphern arbeiten. Ja, also das ist ja wie ganz, also ich hatte das quengelige Kind hatte ich jetzt schon, oder die Wolkenmetapher, ne, die Gedanken sind wie Wolken, wie das Wetter, aber, und jetzt kommen wir nämlich zu dem Punkt, wo ich gerade gesagt habe, mit wegschieben, Gedanken wegschieben, das machen wir nicht, also die Gedanken sind wie Wolken, aber so wie wir auch nicht versuchen, also ich versuche jetzt hier gerade nicht die Wolken, die ich draußen aus dem Fenster sehe, irgendwie wegzuschieben, mache ich das auch nicht mit Gedanken. Die sind halt manchmal da und dann sind die auch wieder weg und dann sind sie wieder da und dann sind sie auch wieder weg. Aber ich kümmere mich ehrlich gesagt nicht groß drum. Mhm. Ja, und das ist nämlich, wir machen mit den Gedanken gar nichts. Wir gehen so weit, wir würden sie ja nicht mal ignorieren. Also wirklich eben, mach nichts mit den Gedanken. Wir schieben die nicht auf irgendeine Wolke, wir schicken sie nicht in einen Tresor, wir schieben sie nicht so weg, wir machen einfach gar nichts mit den Gedanken und kommen dann zu dem zweiten Punkt, Aufmerksamkeitslenkung, das zweite Ding, was wir machen, dass wir Aufmerksamkeit, also dass wir auch trainieren, unsere Aufmerksamkeit auch mal umzulenken, ja? Weil wenn wir in diesem Grübelkontext sind, also wenn wir ganz arg da eben in unseren grübelnden Gedanken uns da uns ganz Sorgen, diesem Gedankenkarussell, diesem Kreislauf drin sind, ist unsere Aufmerksamkeit ja extrem nach innen gerichtet. Mhm. Ja, also ich sage hier meinen Patienten immer, ich könnte jetzt gerade eine Herde Elefanten an ihnen vorbeilaufen lassen, sie würden es wahrscheinlich nicht merken. Und es ist nicht selten, dass sie sagen, ja, stimmt. Ja, weil diese Aufmerksamkeit ganz nach innen gerichtet ist. Und wenn wir dann trainieren mit den Patienten, eben die Aufmerksamkeit auch wieder nach außen, nach extern zu lenken und dass sie das selbst schaffen. Und dass, wenn man die nach außen lenkt, da kann man es eben auch so schaffen, dass die Patienten es völlig in Eigenregie schaffen und dass sie dann auch merken, also eine beliebte Übung, die wir da machen, ist, dass man die Patienten sagt, so, jetzt hören Sie mal nur auf meine Stimme, nur meine Stimme ist wichtig, alles nur meine Stimme, jetzt hören Sie mal nach rechts und jetzt hören Sie mal auf das Klicken und jetzt hören Sie wieder nach rechts und hören Sie mal nach draußen, also natürlich viel langsamer und dieses nervige Klicken, was ich jetzt hier nur kurz mal imitiert habe, ich weiß nicht, ob man das in der Aufnahme hört.
Nee, leider nicht.
Ah, schade, ich habe mit meinem Stift hier nebenher geklickt. Okay. Da kann man auch, also ich habe hier so geklickt, weil man könnte sonst auch so einen lauten Wecker laufen lassen, so eine Uhr, die schön tick-tack, tick-tack, tick-tack macht oder ähnliches, da werden sie merken, auch die Patienten, das hört man manchmal gar nicht mehr. Das ist weg. Mhm. Ja, und das kennen sie ja auch, ne? Wenn man so ein Computer, wenn der eine laute Kühlung hat, Ventilator hat, manchmal nervt einen das unglaublich, aber wenn man dann ganz am Text sitzt und sich da reinarbeitet, dann nimmt man sie gar nicht mehr richtig wahr, obwohl die ja trotzdem noch da ist.
Besonders witzig ist es in der Partnerschaft, also wenn zum Beispiel oder mit jemand zusammen was macht und ich stört mich, da gibt es jetzt irgendein störendes Geräusch, ein störender Geruch oder irgendwas stört, das merke ich nicht, aber die andere Person sagt, riechst du es auch, hörst du es auch sozusagen. Und dann fängt es an, mich auch zu stören.
Ja, genau. Ne? Wenn du dann einmal die Aufmerksamkeit, dann ist nämlich einmal die Aufmerksamkeit gerichtet. Und dann ist es nämlich, dann braucht man wieder das Aufmerksamkeits-Lenkungstraining, oder dann muss man halt seine Aufmerksamkeit auf Dauer wieder von weg lenken, Entschuldigung.
Ja.
Ne? Aber das ist schön im Alltag ja auch drin, solche Sachen. Ja.
Das wäre so ein bisschen ja so nah an dem Achtsamkeitsthema. Ne? Also zu sagen, die Menschen darauf aufmerksam zu machen, es gibt nicht nur das Innen, deine Gedanken, sondern wenn du da eine Brücke draus haben willst, hör mal auf meine Stimme, also diese typischen Sinnesreize, guck irgendwas Besonderes an in deiner Umgebung, nimm es wieder wahr, was du vielleicht sonst nicht wahrnimmst, um quasi beim achtsamkeitsbasierten Verfahren, sagt man immer, das Gehirn kann nur eine Sache gleichzeitig machen. Also wenn es jetzt das Ticken hört, wird es wahrscheinlich nicht grübeln können. Oder wenn es, also weiß ich nicht, das was Schönes riecht oder was auch immer. Also das wäre der Gedanke.
Ja, ich glaube, da werden Ihnen viele Grübler sagen, nee, ich kann auch in der Blumenwiese liegen und trotzdem grübeln.
Ja, das war okay.
Das ist nee, also wir versuchen das nicht als Achtsamkeit zu machen. Also wir versuchen, also hier geht es ja darum, die Patienten sollen nicht in der Situation dann sagen, okay, wie habe ich das damals gemacht? Jetzt höre ich erst alles nach rechts, dann höre ich jetzt alles links, dann höre ich auf das Dick. Das sollen sie nicht machen.
Ja.
Was sie in dem Training machen sollen, das ist so ein bisschen wie die Muckibude der Aufmerksamkeitslenkung. Wenn sie grübeln, erst auf die Metaebene, ja, zu sagen, okay, das ist der Gedanke, muss ich auf den gerade eingehen? Nee, muss ich eigentlich nicht. Was ist eigentlich gerade los hier in der Welt? Und dann, was ist denn gerade wichtig? Ne? Machen Sie was Besseres. Nicht grübeln, machen Sie was Besseres. Und da lege ich da meine Aufmerksamkeit hin. Und dann, weiß ich, es ist wichtiger, darüber nachzudenken, was esse ich denn heute Abend, als über meinen Grübelgedanken nachzudenken. Dummerweise sind unsere Grübelgedanken ja nicht so einsichtig wie wir. Und die kommen ja wieder. Und dann machen wir das Ganze halt wieder. Ne?
Ja, ja.
Dann wieder von vorne. Aber wir können das. Und wir müssen nicht auf die Grübelgedanken eingehen. Sondern ich kann entscheiden, ob ich auf diesen Gedanken eingehen will oder nicht. Und diese Kontrollierbarkeit ist für die Patienten, weil ich das jetzt kennengelernt habe, extrem wertvoll.
Kann ich mir gut vorstellen, ja.
Mal vielleicht zu den Krankheitsbildern. Wo macht man das?
Also, eben schon mal gehört, es gibt so bestimmte Krankheitsbilder, da ist das direkt plausibel, also Depressionen.
Also Zwangsstörung könnte ich mir vorstellen.
Posttraumatische Belastungsstörung. Aber Psychose hilft wahrscheinlich nichts, ne? Also,
oder könnte man auch vorstellen, es gibt so bestimmte Persönlichkeitsstörungen, da ist das gar nicht so das Thema, das Grübeln. Es gibt sicher Störungen, wo das vielleicht gar nicht so...
Also gibt es Störungen, wo das besonders gut funktioniert und Störungen, wo man weiß, da ist es weniger, oder gibt es vielleicht auch weniger Evidenz oder dafür, dass es funktioniert?
Also ich würde sagen, wirklich gut geschulte MCTler, nenne ich es jetzt einfach mal, können an jede Störung rangehen. Aber das ist, glaube ich, wirklich jahrelanges, sehr intensives Training. Es gibt aber wirklich Störungen, wo es sich einfach extrem anbietet. Also ich würde es von der anderen Seite sagen, ich sage nicht da ausschließen, aber es gibt ein paar Störungen, wo ich sage, MCT bietet sich wirklich an. Und da gibt es auch wirklich schöne Studien zu und auch gute Studien, die wirklich die Effektivität auch beweisen. Ganz vorne ist die generalisierte Angststörung.
Okay.
Also mit der geht es wirklich, also da ist MCT, muss ich sagen, halte ich schon für das Mittel der Wahl, ehrlich gesagt. Depressionen hatten wir schon.
Besser als Reizüberflutung, weil bei Angststörungen ist ja unter Umständen ja auch so eine latente Angst, also dass man die Dinge nicht macht, dass man da wirklich so, natürlich kommt auch Grübeln vor oder so Angstgedanken, die sich immer drehen, die mit der Angst zu tun haben, dass die Angst im Kopf rumgeht. So diese Haupttherapieansatz der Wahl war ja oft sowas wie Reizüberflutung, dass man in die Situation reingeht.
Generalisierte Angststörung. Generalisierte Angststörung, also dass diese Sorgenkrankheit, ja, weil passiert, was ist, wenn jenes passiert, passiert.
Ja, klar. Okay.
Ne? Bei einer Phobie kann man ja sagen, da ist natürlich eine Exposition schon sehr gut machbar. Ne? Aber also für die generalisierte Angststörung würde ich wirklich MCT nehmen. Depression auch sehr gut. Und es gibt, Für einige Störungen einfach schon ein fertiges Modell tatsächlich. Also das ist ein vorbereitetes Modell. Wenn man das Buch sich nimmt von Wells, das metakognitive Therapie bei Angststörung, Depression, sind hinten drin auch die Modelle drin und sogar das Interview, das man führen muss, um diese Modelle dann zu führen und den Patienten da entsprechend durchzuführen. Also es ist wirklich sehr stark durchmanualisiert, wenn man das mal ausmachen will. Und da gibt es dann eben Depression, Gas, Zwang, PTSD. Und habe ich jetzt noch eins vergessen?
Gas ist generalisierte Angststörung, mein.
Ja, ach so, Entschuldigung, ja. Generalisierte Angststörung, Depression, okay. Posttraumatische Belastungsstörung und
Zwangsstörung. Wobei bei Zwangsstörungen, die sind ja recht hartnäckig, diese Störungen. Da gibt es ja wenig Evidenz. Wir haben ja extra eine Folge mal gehabt über Zwangsstörungen. Die sind schwer zu behandeln. Gibt es da tatsächlich Evidenz für MCT bei Zwangsstörungen?
Es gibt Studien auch beim Zwang. Da muss ich glaube, das war damals, das war mit Fischer, also Fischer und Wells. Fischer hat da viel in Richtung Zwang auch, glaube ich, gemacht.
Wir haben im Endeffekt immer gemerkt, bei Zwang hilft auch Expo. Also
ist halt ein anderer Ansatz, ne? Aber also da auch hat MCT schon Effekte, definitiv. Mhm. Aber also das hört sich jetzt gemein meinem Patienten gegenüber an, aber wo ich mich freue, jetzt kann ich wieder richtig reinhauen mit der MCT und da auch schnell helfen, weil wenn es ansteigt, steigt es wirklich extrem schnell an.
Okay.
Das ist die generalisierte Angststörung. Also da arbeite ich wirklich, also das ist mein Favorite einfach. Es gibt bestimmt andere Therapeuten, die dann lieber in der Depression arbeiten oder vielleicht auch im Zwang oder PTSD, aber bei der generalisierten Angststörung, da ist echt so, da kommt Spaß schon fast. Aber man wirklich sieht, also ist ja auch schön, wenn man bei den Patienten frühzeitig sieht, da ist ein Effekt, die geht es besser und wir bewegen hier was.
Ja.
Das ist ja dann auch auf der Therapeutenseite einfach unheimlich schön.
Ich höre jetzt auch raus, MCT scheint ein Therapieverfahren zu sein, was auch klassischerweise in der Richtlinienpsychotherapie ihren Platz hat. Das heißt, Sie würden jetzt sagen, MCT-Therapeut wird man, um dann auch eine klassische, kassenfinanzierte Zweiertherapie zu machen? Oder ist es auch was für Gruppen? Ist es auch was für Tagesstätten? Ist es auch was für andere Therapeuten? Ist es was für Schule, für Lehrer?
Okay, das ist nicht so leicht zu beantworten. Grundsätzlich, also jetzt das rein Rechtliche, ist es ja wie eine Schematherapieausbildung oder ähnliches wie MCT. Ja. Also, ne, also wir haben ja in Deutschland nur die 4 Schulen, die muss man ja als Grundlage haben, um Kassensitz zu haben, um die Bezahlung zu kriegen. Und da kann man aber MCT dann wunderbar drauf aussetzen und für die Einzeltherapie nutzen.
Das ist ja dann Teil der Verhaltenstherapie, wenn man die Schulen nimmt. Das wäre dann eine Ausgestaltung der kognitiven Verhaltenstherapie, die MCT. Oder würden Sie sich eher der tiefenpsychologischen Richtung zuordnen?
Nee, ich würde es eher in die VT stecken, aber ich würde sagen, es ist offen für alle. Also ich habe auch Kollegen, TP-Kollegen, die MCT anwenden. Also tiefenpsychologische Kollegen, Entschuldigung, die auch MCT anwenden. Okay. Aber also ich würde sagen, es ist schon überwiegend bei den Verhaltenstherapeuten und Therapeutinnen angesiedelt.
Mhm. Ja, aber in diesem Rahmen, dadurch wird es möglich, das auf jeden Fall auch in der normalen, ich sage jetzt mal, krankenkassenfinanzierten Psychotherapie durchzuführen und anzubieten. Weil das ist ja für unsere Hörer wichtig. Ist das jetzt irgendwas, was man vielleicht privat finanzieren muss oder was es gar nicht am Markt gibt. Aber nein, ich kann in der normalen krankenkassenfinanzierten Richtlinienpsychotherapie, so heißt sie ja dann auch, unter Umständen auf eine Therapeutin, auf einen Therapeuten stoßen, der MCT anwendet.
Genau. Ja, ganz genau. Also hier ist es dann nochmal, worauf die 2 Gründer von der MCT, die das auch entwickelt haben, also Adrian Wells und Hans Nordahl, die sind wirklich sehr darauf bedacht, das gut und sozusagen sauber auch an den Patienten, die Patientin zu kriegen. Und deswegen bieten die extra Masterclasses an und haben dann sozusagen verschiedene Level an Psychotherapeuten, die unterschiedliche viele Ausbildungen gemacht haben. Diese zertifizierten Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, da kann man zum Beispiel über die Homepage mct-institut.de kann man da raussuchen, wer ist zertifizierter Psychotherapeut oder Psychotherapeutin in Deutschland. Das kann man da raussuchen. Es werden aber natürlich auch im Rahmen der Psychotherapeutinnenausbildung Workshops für metakognitive Therapie angeboten.
Genau, also das sind dann keine. War auf dieser Homepage und da findet man alle Informationen. Wir werden auf jeden Fall die Homepage auch als Link in die Shownotes stellen. Das machen wir auf jeden Fall.
Ja. Genau, aber also diesen Workshop, das ist halt mehr, da schnuppert man mal rein. Genauso wie jemand, der mal einen oder zwei Tagesworkshop zur Schematherapie gemacht hat, ist natürlich noch lange kein Schematherapeut oder Schematherapeutin. Ne? Und genau. Aber da kann man es dann sozusagen darüber kassenfinanziert machen. Wer mal reinschnuppern will, das kann man, glaube ich, inzwischen auch in Deutschland. Es gibt auch MCT Online tatsächlich, also vom Internationalen Institut gibt es online, wo man sich MCT-Stunden buchen könnte. Allerdings sind die tatsächlich dann keine Kassenleistung. Mhm. Also das wäre Privatvergnügen. Aber wenn man es mal ausprobieren will, könnte man da mal reinschnuppern.
Als Patient es ausprobieren will.
Genau, oder ja, genau, wenn man es mal als Patient ausprobieren will. Oder ja, genau. Wir hatten es ja gerade noch, ob das auch was für Schulen oder eben Beratungskontext und so weiter ist. Gut angewendet, finde ich, ist es gerade in dieser Wirtschaftsberatungskontext, weil viele Patienten, die ja aus der Wirtschaftsberatung kommen, sind ja Leute, die durch Burnout-Gefahr oder was in diese Grübelschleifen kommen und sich dann da so reinsteigern, dann kann man das da an sich sehr schön anwenden, ist aber dann halt keine MCT-Therapie. Also dann würde ich das, man muss gucken, ob man das machen will und ich glaube, es gibt auch schon verschiedene Initiativen, das für die Seite zu öffnen, dass man das in der Beratung mehr nutzt.
Also Berater in der betrieblichen Gesundheitsförderung oder auch Betriebsärzte könnten sich vielleicht MCT-Techniken aneignen.
Genau, und es geht halt da, weil es halt die Effekte, wenn die Patienten dieses Grübelkontext und den Umgang auf ein Meta-Level zu gehen und ich habe die Wahl, ob ich darauf eingehe oder nicht, verinnerlicht haben, dann ist der Effekt tatsächlich sehr schnell einfach da. Weil ja in dieser betrieblichen Beratungszeit einfach, das sind ja nicht Therapien von 12 oder wie viel Stunden, sondern oft sind da ja nur 3, 4, 5 Stunden.
Ja, dann passt
das. Und deswegen, das ist aber dann losgelöst sozusagen von dieser MCT-Therapie, dem reinen Ding, was man eben über die Krankenkasse machen kann.
Sehr schön. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Also einiges erfahren.
Ja, also ich weiß jetzt auf jeden Fall schon mal, was der Unterschied zwischen MCT, metakognitiver Therapie, und metakognitivem Training ist. Und ich habe was, die Metapher ist, glaube ich, ein gutes Bild. Das kann man sich ganz gut so vorstellen mit dem quengelnden Kind an der Kasse oder auch, dass tatsächlich die Kasse ist immer da. Die Quengelware ist auch immer an der Kasse. Das Kind, das eigene Kind ist auch immer da. Also es wird immer wieder in solche Situationen kommen und dem vielleicht ja eher wenig Aufmerksamkeit zu schenken, macht vielleicht sogar Sinn, das wissen wir. Und sich da, ja, das war eben so schön, ist gar nichts damit zu tun, ist noch nicht einmal bewusst zu ignorieren, ist vielleicht...
Das ignoriere ich nicht mal.
Genau, das ignoriere ich noch nicht mal. Ein guter Ansatz. Ja, wie immer ist unsere Zeit natürlich kurz und wir wollten heute eigentlich auch nochmal neugierig machen für ein neues Therapieverfahren. Ich glaube, Neugier haben wir geweckt. Wir werden in die Shownotes auf jeden Fall die genannte Seite reinpacken. Ist auch noch ein Buch genannt worden, das können wir auch noch gerne mit rein.
Ist auch über die Seite, gibt es auch die Literaturlinks.
Über die Seite gibt es auch die Literaturlinks.
Übrigens habe ich über die Seite auch hier unseren Gast heute nochmal ganz herzlichen Dank, dass man einfach so auf die Seite klicken kann und dann dieser Kontakt auch entsteht. Also das scheint auch eine Seite zu sein, wo Leben dahinter ist und wo sozusagen auch Menschen gibt, die dann auch antworten, wenn man da Kontakt aufnimmt.
Ja, ganz herzlichen Dank.
Wir bemühen uns.
Ja. Für die tollen Erklärungen zur MCT, zur metakognitiven Therapie. Und ich denke, wer jetzt noch mehr wissen will, hat eine gute Quelle oder ein gutes Sprungbrett über die Seite für Evidenz, für Adressen. Also wer vielleicht auch unter einer generalisierten Angststörung leidet und denkt, das könnte man Versuch wert sein, kann auch da schauen. Also das
bei allen Störungen, wo viel gegrübelt wird, wo man nicht mehr loskommt, denke ich, sicher eine gute Adresse. Ja,
ja, super. Ganz herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank für die Einladung nochmal. Hat mir Spaß gemacht.
Ja, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ja, das war unsere 37. Folge des Podcasts Psychiatrie im Alltag. Und ja, wenn dir der Podcast gefällt, dann würden wir uns freuen, wenn du ihn abonnierst. Dann verpasst du auch keine neuen Folgen. Etwa so alle 4 Wochen machen wir eine neue Folge. Aktuell haben wir relativ viele Folgen. Das heißt, wir halten die 4 Wochen auch eigentlich ein. Und wir wollen ja gar nichts groß an Wissen vermitteln, sondern nur Denkanstöße geben. Ich glaube, das ist uns heute mit Ihnen gelungen, Herr Professor Pilgram, dass wir Denkanstöße geben für alle, für Betroffene, für Professionelle, für Anbieter psychiatrischer Leistungen, für Bürger,
für Betriebsberater,
dass man unter Umständen vielleicht auch dem einen oder anderen Gedanken zu viel Aufmerksamkeit schenkt und auch mal was anderes versuchen kann, wenn das nicht funktioniert, um damit zurechtzukommen. Ganz herzlichen Dank.
Ja. Tschüss.
Tschüss. Dankeschön. Tschüss.